Der Thomas, irgendein Thomas, sitzt über den Hausaufgaben und knabbert am Kulli. Schließlich fragt er den Vater: Papa, kannst du mir sagen, wer Hamlet war?
Nun, das weißt du doch, Thomas, antwortet der Vater. Wer von uns beiden soll die Hausaufgaben machen, du oder ich? Nimm die Bibel zur Hand und schlag selber nach.
Hamlet. Ja, wir haben in der Glocke eine dreiteilige Predigtreihe gehabt und dazu hatten wir so drei Kernthemen: Hirn, Herz und Hand. Und ich durfte zum Thema Hand etwas sagen. Hirn, da ging es darum, sei denkfähig, beim Herz sei lebensfähig, was prägt dich so, und bei der Hand sei handlungsfähig. Damit beschäftigen wir uns heute eben auch hier. Wer möchte noch ein bisschen mehr dazu erfahren, da gibt es ein Buch, das uns auch in der Vorbereitung in der Glocke geholfen hat. Dr. Stefan Vatter, weiß nicht, ob den jemand kennt, der hat dieses Buch hier geschrieben. Und da ging es dann eben um Hirn, Herz und Hand, Logbuch im Sturm. Das hat eben diesen Untertitel Wirksam leben mit Hirn, Herz und Hand und ist ein Arbeitsbuch mit vielen interessanten Fakten, Fragen und Herausforderungen, um im Christsein zu wachsen und in den Stürmen des Lebens zu bestehen. Nur dieser Hinweis vielleicht mal, wenn jemand sagt, möchte ich mal tiefer hineinlesen. Die Hand. Ich habe euch noch was mitgebracht. Und zwar etwas, was ich früher sehr oft benutzt habe und wahrscheinlich habe ich es euch auch schon mal hier gezeigt, nämlich diese Teile hier, Pantomime-Handschuhe. Also, diese Handschuhe habe ich in frühen Jahren oft getragen, zusammen mit meiner Frau, zusammen mit Doreen, haben wir ganz viel Pantomime gespielt und dann richtig viel Spaß. Dabei unter anderem haben wir uns auch kennengelernt in der Pantomime-Gruppe in der Bibelschule Prake. Also nicht nur dabei, aber da waren wir in der Arbeitsgruppe zusammen. Lag nicht an mir. Da gab es andere, die hatten die Verantwortung vor mir und die haben damals gesagt, wir brauchen eine Frau in der Gruppe. Haben überlegt, wer könnte es machen. Doreen war in Freiversammlung, Teams unterwegs und gesagt, die fragen wir. War keine schlechte Idee. Naja, also mit Händen kann man eine ganze Menge machen. Und gerade so bei Pantomime hat man diese Handschuhe an, damit man, meistens mit schwarzem Hintergrund dann, besser sehen kann, was der Darsteller mit der Hand macht. Man kann zum Beispiel mit der Hand nach etwas greifen und dann nehmen und seine Brust und trinken, ja, und das Glas wieder wegstellen. Oder wenn man das Glas noch hat, so, ha! Okay, ein bisschen mehr erschrecken wäre schon ein bisschen gut gewesen. Ne? Spielt mal mit. Genau. Man könnte abtasten, ja, mit der Hand kann man abtasten, eine wunderschöne Wand, schauen und gucken, wo geht's hin, ne? Oder eben nirgendwo hin, ist alles versperrt. Man kann jemanden nehmen und durchschütteln. Ja? Oder man kann ganz nett sein und streicheln. Oh, ja, ganz nett sein. Man kann jemanden helfen, an die Hand nehmen, so zack, und aufhelfen. Komm, ich helfe dir. Und jetzt unter die Schulter greifen und jetzt aber auf. Ja? Oder andersrum, ich kann die Hand Gottes ergreifen und mir helfen lassen. An Gottes Hand unterwegs sein. Die Hand kann eine ganze Menge. Sie kann anpacken, eine Kiste hochheben und auf Seite stellen oder die Kiste nehmen und sagen, ich will gucken, was drin ist. Also man kann arbeiten, man kann den Hammer nehmen. Ja, tack, tack, tack. Man kann Abschied nehmen und sagen, tschüss. Ja, also ich bleibe noch ein bisschen, keine Angst. Ich bin noch ein bisschen da. Oder vielleicht immer da, oh nein. Aber ich hoffe, ihr seid froh, dass ich da bin. Man kann mit der Hand kleine Dinge tun. Man kann basteln. Auf dem Familiencamp wurde auch gebastelt. Ne? So diese, was waren das, Glasscherben oder so? Die wurden aneinander genommen und dann aneinander geklebt. Ne? An diesen Dingern da, was alles gemacht wurde. Man konnte auch in eine Füllkiste hineingreifen. Also man kann Kuchen backen, dabei schön durchrühren. Also was kann man mit der Hand alles machen? Die Hand macht uns eben handlungsfähig. Und heute in der Predigt soll es darum gehen, ja, womit ist unser Hirn durchdrungen, was erfüllt unser Herz, aber was wird dann eben auch nach außen hin sichtbar? Was tun wir? Handeln wir mit unseren Händen, mit dem, was wir tun, mit dem, was wir können als Christen? Dazu gäbe es natürlich jetzt eine ganze Menge zu sagen, aber ich möchte mich heute auf drei Gedanken beschränken. Das eine ist etwas Grundlegendes, grundlegend wichtig, wenn es ums Handeln geht. Das zweite beschäftigt sich mehr so mit unserem Alltag. Und das dritte spricht am Ende nochmal ganz kurz über die Frage der Richtung. Also, der erste Punkt. Handle mit Freude. Das ist nämlich etwas ganz Grundlegendes. Wie bewegt sich meine Hand? Mit Freude oder eben nicht? Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart und Glück an deiner Seite für immer. Oh ja, das klappt mit der PowerPoint. Also, Psalm 16, Vers 11. Oder nach Luther-Übersetzung, du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Freude. Also, man kann ja Freude wirklich zum Ausdruck bringen. Unter anderem, habe ich mal was mitgebracht, könnte man hier so eine Girlande, ja, und dann, ich hoffe es klappt. Yay! Lachen! Yay! Ja, Freude, so kann man das machen. Und das kann man immer wieder machen. Ich habe extra mehrere mitgebracht, falls es schief gehen würde und es klappt nicht beim ersten Mal. Jetzt mal in die andere Richtung. Jawohl, Freude. Ja, Freude. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Große Freude finde ich an deiner Gegenwart und Glück an deiner Seite für immer. Ist das wirklich das, was uns bewegt als Christen? Sind wir überzeugt davon, dass das die Wahrheit ist? Das, was uns in der Bibel gesagt wird? Dass wir Freude haben dürfen an dem, was Gott uns schenkt? Freude ist etwas grundlegend Wichtiges für unser Leben, für unseren Glauben. Wie sieht es aus, wenn wir mit Freude handeln? Pass mal auf, das machen wir jetzt mal auch bildlich. Ist ja noch nicht so lange her, da haben wir Fußball-Weltmeisterschaft gehabt. Für uns Deutsche war ganz früh der Schmerz da im 16. Finale. Ach, ausgeschieden, okay. Aber jetzt haben wir hier das WM-Finale beobachten dürfen. Und man muss wirklich sagen, die Predigt habe ich damals vor dem WM-Finale schon mal in der Glocke gehalten. Habe ich gesagt, also wie werden die da auftreten? Ja? Also wenn man jetzt die Argentinier mit den Spaniern vergleicht, hat man wirklich ein wunderbares Beispiel für, wenn jemand nichts tut und die anderen sich wirklich anstrengen und das tun, was sie gut können. Ja? Also die Argentinier waren da aber auch nicht so richtig. Aber egal. Jetzt der Torwart. Ich nehme jetzt mal die beiden Torhüter. Der Unai Simon in Spanien und der Emiliano Martinez Argentinien. Jetzt stellt euch mal vor, die kriegen also den Ball aufs Tor und wie reagieren die? Frieda, hilf mir mal. So, du wirfst mir den Ball mal zu. So, jetzt. Oh, gehalten. Also, Glück gehabt. Hätte Frieda nicht so schön auf mich raufgeworfen, wäre reingegangen. Also, freudlos bringt nichts. Jenny, hol nochmal den Ball. Oh nein. So, gib den Frieda nochmal. So, Frieda, und jetzt nochmal werfen. Yay! Yeah! Nochmal, komm her, komm. Puh, das macht auch schon mehr Freude, ja? Also, so sieht Freude aus. Das andere war so, bäh. Und jetzt ist mal die Frage für uns, wenn wir Christsein leben, wie leben wir Christsein? So wie ich das beim ersten Mal vorgemacht habe. Oh, Glück gehabt. Oder ja, auf, jetzt. Jetzt lebe ich mit Gott. Juhu, Freude verändert mein Leben. Deswegen der erste Punkt. Grundlegend wichtig, Christsein mit Hand, mit zu handeln als Christ ist Freude an Gott. Freude. Psalm 73, Vers 28, ein wunderbarer Vers, wo es heißt, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Oder Paulus sagt in Philipper 4, Vers 4, freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Wow, kann man Freude befehlen? In gewissem Sinne schon, vor allem wenn man begreift, dass es nicht nur so dieses, Vorsicht mit dem Mikro, also nicht einfach nur ein Grinsen aufsetzen, sondern christliche Freude ist eben nicht primär Emotion, sondern eine grundlegende Einstellung, die sich eben aus der neuen Existenz mit Christus ergibt und dadurch ein verändertes Verständnis der menschlichen Existenz darstellt. Also, ich werde von innen verändert durch diese Freude. Und dann, ja, dann darf das auch eben sich nach außen zeigen. Und wir wissen alle, es gibt Tage, da fällt uns das leicht. Und es gibt Tage, da fällt uns das sehr, sehr schwer, wirklich nach außen hin Freude zu zeigen. Und das ist auch okay. Aber lasst uns dann darum kämpfen, dass wir nicht innerlich diese grundlegende Einstellung verlieren. Dass man wirklich mit Gott ringt und sagt, Herr, ja, die Freude, ich möchte mich an dir freuen, Gott, aber du siehst, wie es mir geht. Ich will diese Freude behalten, auch wenn ich gerade nicht nach außen jubeln kann. Aber meine Existenz ist in dir, Herr Jesus, und darin möchte ich bleiben. In der Vorbereitung fiel mir ein Lied ein, das ich in der Klostermühle kennengelernt habe. Das waren unsere Liederbücher damals. Gott lädt uns ein. Habe ich damals noch. Über 30 Jahre ist das her. Und da gab es ein Lied und das fand ich total interessant. Und hat eine total beschwingte Melodie. Und damals mich immer wieder zum Nachdenken gebracht, dachte ich, sieht man das bei uns? Es ist von Diethelm Strauch, also nicht von Peter Strauch, sondern von dessen Bruder Diethelm Strauch. Und da heißt es dann, seid fröhlich, ihr Christen. Und es hat so eine Melodie. Ja. Seid fröhlich, ihr Christen, hört auf, immerfort zu klagen. Wenn ihr keinen Grund zur Freude habt, wer hat ihn dann? Denn Gott ist durch Jesus unser Vater geworden und er weiß, was wir brauchen und gibt es uns gern. Selbst große Schwierigkeiten sind Zeichen der Liebe Gottes. Fangt an, wieder neu zu danken und preist euren Herrn. Also die Melodie damals schon, ne? Naja. Danke, 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 danke. Ich habe jetzt mal gesungen ohne Freddy. Ja, aber die Melodie, ne, das habe ich damals nicht vergessen können. Da, 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 da. Also die Freude, wirklich freut euch, ihr Christen. Wenn ihr keinen Grund zur Freude habt, wer hat ihn denn dann? Und jetzt nochmal. Jetzt muss man wirklich begreifen, das ist keine Freude, die ich mir aufsetze und aufstülpe, sondern begreife, ja, diese Freude ist doch in mir hineingelegt, durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus, der in mir Wohnung genommen hat, der mir alles geschenkt hat. Und deswegen, Christus ist der eigentliche Grund meiner Freude. Das lasst uns nicht vergessen. Weil wenn wir das vergessen, und ich glaube, das kennt jeder von euch, ich glaube, da müssen wir gar nicht lange drüber nachdenken, diskutieren, ne? Sondern da, wo ich diese Freude in mir verliere, dann werde ich auch nicht mehr handlungsfähig als Christ. Dann fällt mir schwer. Dann wird's, boah, dann ist genau das, wie bei Frieda es erstmal geworfen hat, bum, bum. Ja. Lasst uns darum kämpfen, dass wir uns an dieser Freude immer wieder erinnern. Es gibt viele toxische Stimmen und Gefühle, die uns den Glauben und die Freude an Jesus nehmen wollen. Die Stimmen kommen manchmal von außen, wo uns gesagt wird, Jesus, so hat es ihn nie gegeben, auferstanden ist er nicht und so weiter. Die Stimmen kennt ihr. Manchmal sind sie sehr, sehr nah im Bekannten- und Freundeskreis. Manchmal irgendwo in der Schule irgendwo zu hören, von außen. Und dann noch schwieriger, wenn die Stimme plötzlich in mir zu hören ist, diese gefährliche Stimme. In der Bibel wird uns erzählt von den sogenannten Emmaus-Jüngern. Die waren traurig auf dem Weg, denn Jesus war gekreuzigt worden. Dann haben sie gehört, ja, das Grab ist leer, aber Jesus haben sie nicht gesehen. Was war da passiert? Keine Ahnung, Sie wussten es nicht. Sie konnten es nicht verstehen. Sie waren enttäuscht. Und so waren sie unterwegs. Und so enttäuscht, so traurig, dass sie unterwegs noch nicht mal Jesus erkannt haben, als er neben ihnen mit unterwegs war. Sie haben ihn nicht mehr gesehen, nicht mehr verstanden. Er war für sie, obwohl er da war, unsichtbar. Dann erklärt Jesus ihnen das Evangelium. Und erst als er wieder weg ist, begreifen sie, wer mit ihnen gesprochen hatte. Und dann sagten sie, brannte nicht unser Herz vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Jesus geht uns nach. Jesus geht dir und mir nach. Er will uns neu Freude schenken. Manchmal merkt man das gar nicht, dass Jesus da ist, aber er ist da. Gott ist als Schöpfer, Urheber und zugleich Quelle der Freude. Im 1. Chronik 16 heißt es, Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Freude an seinem Ort. Ja, und wir dürfen sicher sein, im Himmel herrscht Freude und nicht Depression. Im Himmel ist vollkommene Freude. Und bei der Geburt Jesu sagte der Engel zu den Hirten, siehe, ich verkündige euch große Freude. Der Retter ist da. Freude, so sagt Galater 5, Vers 22, ist eine der Früchte des Heiligen Geistes. Und wenn so mancher Sturm doch durch unser Leben weht, bleibt doch die Hoffnung. Aus Nehemia 8, Vers 10, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und vielleicht hat es so manch einer auch schon erlebt, im tiefsten und schlimmsten Sturm, dass die Freude am Herrn die letzte Stärke war, die letzte Passion, die gehalten hat, obwohl der Schmerz und alles so groß war. Ich selbst habe es erlebt, damals 2020, jetzt schon wieder 6 Jahre her, nach diesem Unfall, wo das Knie zertrümmert war, schlimmsten Schmerzen meines Lebens, wirklich. Und das über Wochen. Beim Unfall, im Krankenhaus und danach. Musste wieder laufen lernen und was nicht alles. Aber so nahe wie in dieser Zeit habe ich mich nie wieder sonst bei Gott gefühlt. Verrückt, ne? So nah. Ich möchte die Schmerzen nicht nochmal erleben, aber diese Innigkeit von damals, immer wieder neu drum zu kämpfen, Herr, schenk mir auch das, wenn es mir gut geht. Die Freude an Gott, etwas ganz Grundlegendes, um wirklich als Christ zu handeln. Und dann eben im Blick auf diesen Gott die Freude an der Schöpfung zu sehen. Gott freut sich an der Schöpfung. Der Herr hat Freude an dem, was er geschaffen hat. So heißt es im Psalm 104. Gott freut sich an der Schöpfung und damit freut er sich auch an dir. Du bist ein Geschöpf Gottes und Gott sagt, ich freue mich an der Schöpfung. Ich freue mich an dir, sagt Gott. Und wenn wir das so wissen, Gott sagt auch noch im Psalm 139, dass man wunderbar gemacht sind. Der Psalmist sagt, ich danke dir dafür, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. O Herr, danke. Du hast Begabungen, du hast ja auch Begrenzungen. Beides ist gut zu wissen. Zu wissen, das kann ich. Wow, Gott hat mir das gegeben. Aber auch, hier sind meine Begrenzungen, hier sage ich, das können andere besser und das ist gut so. Wunderbar, wir haben Möglichkeiten. Und Stefan Vatter schreibt in seinem Buch, Gott hat uns zu seinem Gegenüber der Freude geschaffen. Lachen, schmunzeln, jubeln, tanzen und singen sind Ausdrucksformen der Freude, die er gemacht hat. Oh ja, lasst uns freuen als Geschöpfe Gottes. Freuen wir uns an der Natur, an den Pflanzen, an den Tieren, an der Luft, die wir atmen können. Und dazu ist es vielleicht ganz gut, doch zwischendurch mal etwas zu machen. Frieda, weißt du was, gib mir doch mal noch ein großes Handy. Und dabei kannst du mir die Flasche Wasser noch da mitbringen. Da unten. Frieda hat mir nämlich eben das Handy hingelegt und jetzt merke ich gerade, war doch richtig. Weil das Teil hier, ne, das haben wir ja wirklich mittlerweile, wahrscheinlich jeder von uns, immer dabei. Und manchmal ist es so traurig, wenn man draußen unterwegs ist und die Leute beobachtet und sie laufen wirklich nur noch so rum. Ja? Also sogar wenn sie Straßen überqueren. Also das kann ich manchmal denken, wie kann man bloß? Ja? Oder wenn sie das nicht so haben, dann aber trotzdem Kopfhörer auf und schnurstracks drüber. Also manchmal sind die Leute gar nicht da, die nehmen nichts mehr wahr. Aber geht es dir nicht auch so, dass du irgendwo sitzt und nur noch so machst und so machst? Oder halt so? Lasst es uns mal wieder lernen, das Dingen auf Seite zu legen und die Natur zu bewundern. Und zu sagen, boah, so grün jetzt gerade, ganz schön schwül, ja, aber hey, und die Berge oder die Hügel, was sagen wir hier, Hügel, ja. Aber wenn man irgendwo, also ich erinnere mich an den Urlaub, wo wir nach Füssen gefahren sind von hier, das war ein paar Jahre schon her wieder, wo man dann so runterfuhr und dann da hinten die Berge sichtbar wurden. Boah, Hammer! Aber wie oft übersehen wir die wunderbaren Dinge der Schöpfung, weil wir so abgelenkt sind. Und deswegen, mach das Handy mal wieder aus oder steck es wenigstens weg und genieß das, was Gott geschaffen hat. Und dann als dritte Sache, Freude, Freude an den Mitmenschen. Manfred Siebert schrieb einmal das Lied, ich singe es jetzt nicht mehr vor. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Freude an dem Mitmenschen. Freude an der Gemeinde. Freust du dich noch, wenn du durch die Tür reinkommst in deine Gemeinde und die Leute dir begegnen? Oder ist es manchmal eher, boah, der schon wieder, die schon wieder. Boah, wann ist der Gottesdienst denn endlich rum? Wann hört er denn wieder auf? Ja, wie geht es uns, wenn wir in unsere Gemeinde kommen? Wenn du wirklich so denkst, was ich gerade geschildert habe, dann ringe darum und sag, Herr, schenk mir neu die Freude an meiner Gemeinde, an meinen Mitmenschen, an meinen Mitchristen, mit ihren wunderbaren Dingen, die du in sie hineingelegt hast und mit den Dingen, die mir so schwer fallen, dass sie so sind. Herr, schenk mir neu Freude. Schenk mir neu die Bereitschaft zur Vergebung, da, wo wir uns mal wehgetan haben, damit wir wieder miteinander unterwegs sind. Ich war zuletzt ja in der Reha und da habe ich viele Menschen erlebt, auch mit Muskelerkrankungen. Wir hatten so eine persönliche Austauschrunde und da haben dann manche erzählt, dass sie manchen sozialen Kontakt verloren haben, weil andere nicht mehr mit ihnen unterwegs sein wollten, weil es so anstrengend ist. Habt ihr ja eben auch gesehen. Bisschen anstrengend, ne? Also ich kann mir das Ding hier nicht mehr so einfach selbst hinstellen, da braucht es Hilfe. Jemand muss mir manchmal beim Familiencamp, da war diese schmale Treppe da hoch aus Holz, ohne Geländer und da musste Frieda und andere mir helfen, hochzukommen und runterzukommen, weil sonst hätte ich es nicht geschafft, das wäre zu gefährlich gewesen. Also ich brauche diese Hilfe. Und als die anderen so erzählt haben, dass sie Kontakte verloren haben wegen der Muskelerkrankung, ganz ehrlich, da habe ich dann wirklich nachher nachgedacht, dachte, in der Gemeinde habe ich das so noch nicht erlebt. Ich habe das so erlebt, dass Menschen achtsam sind, schauen, was ich erlebe mittlerweile in den Gemeinden hier so, viele haben sich einfach von Doreen abgeguckt, wie sie mir hilft. Und wenn sie nicht da ist, kommen andere und sagen, kann ich dir helfen? Ja? Kommen sie auf mich zu und sagen, hier kann ich dir helfen. Wunderbar. Und das habe ich dann tatsächlich auch als Zeugnis in dieser Runde dann gesagt. Habe gesagt, das tut mir wirklich weh, wenn ihr das erzählt. Und habe ich dann gesagt, und ich habe den Eindruck, dass Gott mir da etwas geschenkt hat, in meinem sozialen Umfeld, in der Gemeinde, in der christlichen Gemeinde, wo ich unterwegs bin, wo ich das anders erlebe. Oder eben, dass ich diese Unterstützung weiterhin erfahre. Zuneigung, Anteilnahme. Das wollte ich euch einfach mal so sagen, was für ein Geschenk Gemeinde ist. Wir haben ein soziales Umfeld hier, wo wir eine gemeinsame Mitte haben. Wir sagen, wir glauben an einen Gott, an Jesus Christus. Und aus dieser Freude, aus dieser Motivation heraus, handeln wir miteinander und sind füreinander da. Und wie gut, wenn wir die Not des anderen erkennen und für ihn da sind. Und wie gut ist es, wenn andere unsere Not erkennen und wir bereit sind, uns helfen zu lassen. Und das ist auch schwer. Das ist nicht immer so leicht. Also wenn ich die Holztreppe vom Familiencamp noch vor mir sehe, am liebsten wäre ich die alleine hochgegangen. So nach dem Motto, das kann ich ja noch. Und dann zu begreifen, nein, nimm die Hilfe jetzt an und lass dir helfen. Bei der Technik musste ich auch hoch. Und ich weiß nicht, ob es bei der Technik war oder beim Betreten der Bühne, wo jemand sagte, soll ich dich am Hintern so hochschieben? Aber sagt, ja, ist wahrscheinlich das Einfachste, ja. Wenn es auch blöd aussieht, aber ist das Sicherste, ja. Lass dir helfen, wenn andere auf dich zukommen und sagen, soll ich dir helfen? Und zu begreifen, ich brauche das jetzt. Also, Freude an den Mitmenschen. Ein zweiter Punkt, jetzt muss ich ein bisschen schneller machen, handle mit Wirkung. Also handle mit Wirkung, das bedeutet, Kolosser 3, Vers 17 mal vorweggenommen, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Handle mit Wirkung, das bedeutet, ja, was soll von dir in Erinnerung bleiben? Diesen Gedanken machst du dir vielleicht auch hier und da mal. Was, wenn ich mal sterbe, woran sollen sich andere erinnern? Ich habe euch mal hier den Grabstein von Johannes Rau mitgebracht auf dem Bild. Johannes Rau, von 1931 bis 2006 gelebt, war lange Zeit Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, 1979 bis 1998, von 1999 bis 2004 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man jetzt den Grabstein sich anschaut, der auf dem Berliner Dorotheenstädtischen Friedhof ist, da steht unten drunter nicht Ministerpräsident und Bundespräsident, sondern ganz unten drunter steht, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Ein Zitat aus Matthäus 26, Vers 71. Also da oben zu sehen, ganz unten. Ich finde das beeindruckend. Der Mann hätte, wenn er wirklich was draufschreiben wollen, so viel draufschreiben können. Aber das war ihm wichtig. Dieser war auch mit Jesus. Und wer Johannes Rau kennengelernt hat, so zu seinen Lebzeiten, weiß, hat nicht alles richtig gemacht. Politiker machen nie alles richtig. Ja? Aber immer wieder deutlich bei ihm geworden, er glaubt an Jesus. Das war ihm wichtig und davon hat er immer wieder gesprochen. Was möchtest du, was am Ende von dir bleibt? Vielleicht ganz hilfreich, mal einen Nachruf selbst zu schreiben und zu sagen, das wäre toll, wenn Leute das auf meiner Beerdigung sagen würden. Und dann, wenn ich mir das so überlege, zu überlegen, Moment, also wenn das hier so gesagt werden soll auf meiner Beerdigung, dann müsste ich ja jetzt auch entsprechend handeln, entsprechend leben. Weil die Leute können später nichts über mich sagen, was ich ja nicht vorgelebt habe, außer, was oft auf Beerdigungen geschieht, man lügt und erzählt irgendwas Nettes, um was Nettes zu sagen. Aber schön wäre es doch, wenn die Leute das von mir sagen können. Der war mit Jesus unterwegs, der hat nicht alles richtig gemacht, nee, aber er hatte Jesus lieb. Und damals hat er das und das gemacht. Und der hat eine Handpuppe und so weiter. Ja. Irgendwas erinnern sich die Leute. An was sollen sie sich erinnern? Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ich sage, alles, was ich tue, ja, lasst es im Namen Jesu wirken, tun und durch Jesus tun. Die Frage dann für uns eben, wie füllst du deinen Alltag? Wie füllst du deinen Tageskalender? Was schreibst du da hinein? Was geschieht im Laufe des Tages? In diesem Buch von Stefan Vatter hat er so ein paar Buchstabenkürzel gehabt. ABC plus X. Warum er diese Buchstaben, ich weiß nicht, einfach ABC plus X, gut zu merken wahrscheinlich. Er wollte damit sagen, A, morgens, hebt ab. Und dazu hat er noch eine Abkürzung gehabt, 3K5. Auch da, das kann man erklären, 3K. Wenn du morgens abhebst, wenn du morgens aufwachst, in der Kammer, dann in deiner Kammer, geh auf die Knie und bete ganz konstruktiv. Und das 5 Minuten lang. 3K5. Kammer, Knie, konstruktiv und das 5 Minuten lang. Wenn du im Bett liegst oder wenn du aufstehen kannst, ich kann es nicht mehr, aufstehen, hinknien und dann mit Gott 5 Minuten Zeit verbringen. auf die Knie. Denzel Washington hat in einer Rede an junge Studenten Folgendes gesagt. Denzel Washington, ein Schauspieler, Christ, und er sagt: Lege heute Nacht deine Hausschuhe unter dein Bett, und wenn du morgens aufwachst, musst du auf deine Knie gehen, um sie zu erreichen. Und während du da unten bist, danke für Gnade, danke für Verständnis, danke für Weisheit, danke für deine Eltern, danke für die Liebe, danke für die Freundlichkeit, danke für Demut, danke für Frieden, danke für Wohlstand, danke für all das, was Gott für dich bereitet hat. Und diesen Gedanken fand ich richtig gut und wertvoll. Wie fange ich den Tag an? Hat mich neu herausgefordert, wo ich dann auch gedacht habe, okay, auf die Knie kann ich nicht gehen, aber wenn du im Bett liegst, nimm dir diese Zeit. Danke Gott. Richte dein Herz neu auf Gott aus. Sag ihm konstruktiv Gutes. Also auch da nicht das Rumjammern anfangen, Theo, sondern danke Gott, lobe Gott und erinnere dich an das, was Gott dir Gutes gegeben hat. Und Stefan Vatter sagt dann, hilfreich findet er, dann am Ende diese Zeit mit dem Vater Unser abzuschließen, das Vater Unser für sich zu beten und dann auf in den Tag. Okay, er sagt dann in seinem Buch und dann noch 3x20 Minuten folgende Aufteilung, also wer die Zeit hat, gut, dann kann man 20 Minuten eben noch Bibel lesen, 20 Minuten beten, 20 Minuten Sport, Bewegung. Er sagt, wenn du so den Tag beginnen könntest, dann hast du wirklich Geist und Leib bewegt und bist fit. Gut, die 60 Minuten, ob die jeder von uns hat und das morgens schafft, aber die 5 Minuten, ganz ehrlich, da muss ich sagen, Theo, das kannst du schaffen. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Wirklich aufwachen, sich auf Gott konzentrieren, konstruktiv ihm zu danken, Vater unser, aufstehen und los geht's. Also von daher, beginne den Tag so. Dann tagsüber, ja, tagsüber läuft der Chronos. Es gibt ja diese zwei Zeitbegriffe. Der Chronos ist die Zeit, die einfach läuft. Also du musst arbeiten, du musst irgendetwas tun. Du kannst nicht sagen, ich nehme mich einfach mal raus. Nein, der Tag läuft. Aber dann beachte auch den Kairos, die besonderen Möglichkeiten. Das Besondere, was Gott in dem Tag hier und da tut. Besondere Begegnungen, besondere Gelegenheiten. Besondere Barmherzigkeiten Gottes, die am Tag geschehen. Nimm dir die Zeit, während der Chronos, während der Tag läuft, diese besonderen Momente zu erleben. Und dann, wenn du sagst, boah, da ist vielleicht eine Begegnung, die gut ist, und es wäre doch toll, ich hätte ihm was Gutes diesen Menschen weitergeben können, vorbereitet sein. Vielleicht einfach irgendwo im Portemonnaie so ein kleines Bibelverskärtchen von den Marburger Medien dabei zu haben. Es gibt so viele schöne Sachen von denen. Ganz unterschiedliche Sachen. Oder von der Bibelliga gibt es so diese ganz kleinen Kärtchen, die man dabei haben kann. Die man auch irgendwo in sein Portemonnaie hineinstecken kann. Also nicht nur ganz klein, ja, von der Bibelliga gibt es auch größere Kärtchen. Also irgendwas sich vorbereitet haben, ich habe es dabei. Und dann, wenn ein Gespräch ist, kann ich sagen, hier, ich habe was Gutes, darf ich dir das geben? Wenn der es will, gib es ihm, wenn nicht, sag, okay, passt auch, ich nehme es wieder mit. Aber vorbereitet sein, weil wenn ich nichts dabei habe, kann ich auch nichts weitergeben. Oder vorbereitet sein und sagen, wenn Gott mir einen besonderen Kairos schenkt, wie kann ich jemanden ganz kurz mal erklären, was das Evangelium, wer Jesus für mich ist, ohne lange rumzustottern. In 30 Sekunden, und das muss man üben, das kann man meistens nicht in dem Moment, wo es erforderlich ist. Also, den Kairos wirklich leben. Und dann abends eben CABC, abends landen, abends wirklich mal das Fernseher auszuschalten, das Handy ausschalten und sagen, Herr, was war an diesem Tag? Ich möchte nochmal kurz nachdenken, dir nochmal kurz Danke sagen und dann ohne Elektronik ins Bett gehen und wirklich in Ruhe schlafen. Vielleicht, wem es gut tut, auch noch ein bisschen was aufschreiben. Das X, das steht bei Stefan Vatter für den Sabbat. Also, Sabbat bedeutet einfach mal eine Auszeit zu haben. Für manch einen ist der Sonntag kein Problem, andere aber müssen da arbeiten, ob Pflegeberufe, was auch immer, wo das nicht geht, dann einen anderen Tag sich bewusst nehmen und sagen, Herr, ich komme zur Ruhe, ich feiere das Leben, ich feiere die Zeit mit dir, ich feiere die Zeit mit den Menschen, die du mir gegeben hast und ich tue, was Freude macht. Leben mit Wirkung. Das passiert nicht einfach so, sondern manchmal muss man sich auch wirklich sagen, ich nehme mir das vor, ich konditioniere mein Leben, ich baue bestimmte Regelmäßigkeiten ein, die mir gut tun, damit etwas aus meinem Leben Gutes werden kann, mit Christus an meiner Seite. Und der letzte Punkt, nur noch ganz kurz, dritter Punkt, handle mit Orientierung. Dazu Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ja, lass dir Orientierung schenken von Gott, damit du anderen Orientierung geben kannst. Daran, woran du dich orientierst, worauf du deinen Blick legst, darauf wirst du andere Menschen mitnehmen können. Deswegen, handle mit Orientierung. Orientiere dich an deinem Gott, an Jesus Christus. Und dabei, wenn es möglich ist, nimm andere mit. Wir brauchen in unserer Welt wieder neue Menschen, die Verantwortung übernehmen. Neben all dem Üblen, was die Weltmeisterschaft zum Teil diesmal mitgebracht hat und wo wir auch als Deutsche enttäuscht waren, aber eins muss ich sagen, nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft war ein großes Thema in den Medien, wo ich dachte, lass uns das nicht vergessen, auch als Christen nicht. Nämlich, wo immer wieder gesagt wurde, wir brauchen Fußballspieler, die Verantwortung übernehmen. Könnt ihr euch erinnern? Manche haben gesagt, die Schlüsselszene der Weltmeisterschaft war, als Joshua Kimmich am Mittelkreis verzweifelt Elfmeterschützen gesucht hat und niemand so richtig wollte. Das war ein großes Thema hinterher. Und da habe ich gedacht, wow, da haben sie so recht. Wir brauchen Menschen in unserer Gesellschaft, die Verantwortung übernehmen. Wenn sie gefragt werden, dass sie sagen, ich nehme das Risiko auf mich und tue was. Ich tue was. Auch mit dem Risiko, dass ich Fehler mache. Und das fand ich stark. Jonathan Tah hat ja gesagt, er wusste, dass er keine Elfmeter groß schießen kann, aber jemand musste es tun. Deswegen habe ich mir den Ball genommen, habe geschossen. Er hat drüber geschossen. Aber er hat sich der Verantwortung gestellt. Und so auch wir als Christen. Handeln wir mit Orientierung. Handeln wir mit Verantwortung. Handeln wir auch unter die Gefahr hin, mal einen Fehler zu machen. Mit der Orientierung auf Jesus wissen wir auch, wo wir uns das vergeben lassen können. Und untereinander dürfen wir wissen, wir leben unter der Vergebung Christi. Wenn wir miteinander unterwegs sind und handeln, machen wir Fehler. Genauso wie wir Erfolg haben werden. Und da brauchen wir eine vergebungsbereite Gemeinschaft in der Gemeinde. Also, Christ sei mit Hand. Ich habe euch erstmal am Anfang diese Pantomime-Handschuhe gezeigt, das mit dem Ball, um deutlich zu machen, ja, die Hand kann was bewegen und es ist gut, mit Freude zu reagieren. Es ist gut, mit Wirkung unser Leben zu leben, dass etwas bleibt und mit einer Orientierung, die klar auf Gott hin ausgerichtet ist, in der Hoffnung, dass wir von Gott geführt dann auch ihm die Ehre geben können. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns ja, Gaben geschenkt hast, dass du uns Möglichkeiten geschenkt hast, dass wir uns einsetzen dürfen für dich. Hab Dank dafür, dass das aus dieser Freude an dir geschehen darf, die in uns ist, die du uns in uns hineingelegt hast. Hab Dank dafür, dass wir dich darum bitten dürfen, dass es immer wieder neue Wirkung zeigen darf, was wir tun, zu deiner Ehre. Ja, und Herr, dabei wollen wir uns immer wieder neu auf dich hin ausrichten. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.